sind übrigens drei Begriffe, ich sage sie gerne nochmal, Teamgeist, Gier, Galligkeit, die auch bei Werder intern gerade durch die Flure geistern, also darüber wird viel gesprochen.
Zahlen über Zahlen. Zwei Tore sind dem SV Werder im Nordderby beim Hamburger SV gelungen. Der Hamburger SV hat dagegen drei Tore geschossen. Unglücklicherweise muss man sagen, wir machen noch vier Podcasts bis zum Ende des Jahres und fünf Probleme gibt es beim SV Werder. Herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weser Kurier. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Hallo Stefan, moin, liebe Werder-Fans. Was eine starke Einleitung hier zu unserer Podcast-Folge, Stefan. So viele Zahlen, aber eins ist mal klar.
Es wird ganz.
Ja, die harte Arbeit hätten wir auch gerne im Derby gesehen. Aber eins ist mal klar, mit dieser Kolumne jetzt nach dem Derby haben wir offenbar einen Nerv getroffen. Also ich habe lange nicht mehr so viele Zuschriften bekommen wie jetzt auf den Artikel. Und möchte Herrn Lücke an der Stelle einfach mal zitieren. Grüße gehen raus. Das ist ein sportbegeisterter Mann aus Bremen hier bei uns. Der sagt, ich danke im Namen aller Werder-Fans für diese Kolumne.
Das ist doch schön.
Sehr schön. Und wo ich dann Lücke las und ging kurz rüber zu den Kollegen von Bild Online und las dann Niklas Füllkrug möglicherweise vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Ja, weiß nicht, wie es euch geht da draußen. Aber unter den Eindrücken des Derbys habe ich dann schon mich so erwischt bei dem Gedanken, wäre jetzt eigentlich gut, wenn der nicht auf dem Weg nach Wolfsburg wäre, sondern aktuell in der Bremer Kabine vielleicht sitzen würde. Und da mal kurz aufräumen würde. Also Lücke ist zumindest mal einer gewesen, also Niklas Füllkrug, der aufgeräumt hat in so einem Moment, der sich nichts hat gefallen lassen. Erinnere dich an die Doku bei DAZN, wo man das sehen konnte, dass er nicht zu denen zählt, die so hintenrum ein bisschen über Duxchi gelästert haben, sondern hat den Rettmann gesagt, pass mal auf, du kriegst gleich eine von mir und zwar mitten ins Gesicht. Ja, ich glaube, eine Schelle hat er es genannt, als da irgendwas auf dem Feld nicht geklappt hat. Und da hat natürlich ein anderer gezuckt in der Kabine und ich glaube, es fehlt im Moment so ein emotionaler Leader bei Werder. Anders kann ich mir es nicht erklären, dass du doch so emotionslos dieses Derby gespielt hast. Wie ging es dir denn? Ich bin ja kein Werder-Fan, wie wir alle wissen. Ich habe dann an dich gedacht und gedacht, mein Gott, der Stefan leidet, aber wenn er das sieht. Ne?
Nein, ich bin ja auch kein Werder-Fan. Ich bin Bremer und deshalb verbunden mit dem Verein. Das ist ja was ganz anderes. Ich kann mir den Status als Werder-Fan natürlich nicht erlauben.
Tut es denn weniger weh als Bremer, wenn man das dann sieht?
Jetzt, wo du mich fragst, wusste gar nicht, ob ich das thematisieren sollte. Nach so einem Derby, wenn es dann verloren geht, eine halbe Stunde später habe ich es vergessen. Das ist komisch, ne? Ich begleite positive Ergebnisse des SV Werder mit einer gewissen Freude. Aber wenn die dann verloren haben, dann sage ich, ich kann meine Stimmung mithin mein Leben nicht abhängig machen von irgendwelchen Fußballergebnissen, an denen ich nicht beteiligt bin. Und deshalb leide ich gar nicht. Klingt komisch, ist aber so.
Geht offenbar vielen Leuten anders im Moment, die halt enger mit ihrem Herz verbunden sind mit dem SV Werder. Das sehen wir an den Zuschriften, die uns erreichen. Und insgesamt an der Stimmungslage.
Tun, da muss ich nochmal zu. Das hat nichts damit zu tun, wie eng man verbunden ist. Ich kann halt einfach abschalten. So, fertig.
Du bist mein Held nach diesem Derby, ja.
Aber klar, du hast es angesprochen, emotionslos. Ich habe gleich nach dem Spiel gedacht, der HSV wollte mehr. Das ist dann tatsächlich auch anderen Leuten offenbar aufgefallen. Und das war schon eine etwas traurige Erkenntnis. Natürlich gab es da eine Mannschaft, die bis zuletzt gebrannt hat und das war der HSV und das war nicht der SV Werder.
Ja, und das ist nicht nur erstaunlich, das ist in einem hohen Maße bitter. Und wenn du dann überlegst, wie im Vorfeld geredet wurde von dem einen oder anderen Spieler, dass sie alle wissen um die Bedeutung des Spiels und so weiter, ist ja das, was du immer hörst. Oder halt direkt nach dem Spiel so die ersten Aussagen in die Richtung, ah, jetzt ärgern wir uns aber doppelt und dreifach, weil wir doch wussten, wie wichtig das ist und so. Ich kann sowas nicht mehr hören. Also ich habe es ja auch geschrieben in der Kolumne, so ein Derby ist für die Spieler nicht da, um es zu erleben. So ein Derby ist da, um das anzunehmen, um das zu gewinnen. Das ist dein Auftrag, wenn du für Werder in diesem Trikot aufläufst und dieses Derby gehst. Das hat dann auch nichts mit Heimvorteil, HSV und Kulisse und so zu tun, denn erinnere dich, Werder hat sehr, sehr oft in Hamburg gewonnen. Also daran liegt es jetzt auch nicht, dass man da dann automatisch der Außenseiter ist und nicht so diese Emotionalität auf den Rasen bekommt.
Aber so ein bisschen, ich habe mir das vorher angeguckt, habe es jetzt auch nochmal nachvollzogen, also der HSV hat zu Hause schon viel mehr Punkte geholt als Werder auswärts. Also weshalb Werder da grundsätzlich schon mal als leichter Favorit ins Spiel gehen sollte, hat sich mir nicht erschlossen.
Die Antwort kann ich dir aber geben, weil Werder der etablierte Erstligist ist, der in den letzten Jahren sich in dieser Bundesliga hochgearbeitet hat, und der HSV ist der Aufsteiger aus der zweiten Liga. Da kann ich dann schon erwarten, dass man das zumindest phasenweise im Feld sieht, ne, was da auf dem Rasen passiert. Ist nicht so. Ich wollte ja nur sagen, dass diese Kulisse im Volksparkstadion, die ja wirklich gut ist, braucht man nicht drüber reden, dass die halt den HSV angezündet hat. Das darf aber keine Entschuldigung dafür sein, dass das bei Werder kein Lodern zu sehen war. Ja, das geht einfach nicht in so einem Spiel. Dann siehst du die Zweikampfwerte, wo der HSV gefühlt, oder ich glaube sogar realistisch, doppelt so viele Zweikämpfe gewonnen hat wie Werder in einem Derby heute. Ja?
Meine 37% hat Werder gewonnen, der Zweikämpfe.
Und der HSV über 60, ja.
Ja, logischerweise.
Ich wollte es nur noch mal betonen für alle, die gerade am Rechnen waren, ja?
Naja, und dann ist tatsächlich, dann hat der HSV etwa doppelt so viel Zweikämpfe gewonnen. Das ist natürlich, das ist wirklich unterirdisch. Aber wo du schon mal Lücke beziehungsweise Niklas Füllkrug ins Spiel bringst, wollen wir mal mit den Stürmern und der Situation auf der zentralen Position in der Offensive anfangen. Das ist ja eins der fünf Probleme, die du ansprichst.
Ja, ist eins der Probleme. Wir können auch quasi den Übergang machen. Wir haben ja im Prinzip jetzt ein bisschen über Einstellungen gesprochen. Dazu gehört dann auch Teamgeist, Gier, Galligkeit. Ne? Das sind übrigens drei Begriffe. Ich sage sie gerne nochmal. Teamgeist, Gier, Galligkeit, die auch bei Werder intern gerade durch die Flure geistern. Also darüber wird viel gesprochen. Ich mit dem einen oder anderen reden können jetzt die letzten Tage. Da ist eine gewisse Verwunderung, warum das von der Bremer Mannschaft nicht zu sehen war. Ne? Und das ist so eine Mindestanforderung eigentlich, wenn du in ein Nordderby gehst als SV Werder Bremen, dass man das dann schon auch sieht. Das sind ja auch Punkte, die haben wir in den letzten Wochen bei der Mannschaft nicht so gesehen. Ja, das erinnert dich an die Spiele, wo sie das 2-0 hätten machen können, und eine Mannschaft, die gierig ist, die gallig ist, wo der Teamgeist stimmt und alles, die zieht dann auch mal so ein Spiel frühzeitig in eine gute Richtung. Machen sie nicht. Und das führt natürlich auch automatisch jetzt zu der Frage, warum schießen sie das zweite Tor nicht? Und dann sind wir bei den Stürmern. Ja.
Naja gut, da habe ich natürlich sofort gedacht, seit einiger Zeit legt Horst Steffen viel Wert auf die Verteidigung des Tores.
Ja.
Es geht darum, dass man nicht mehr so viel Gegentore kassiert, und das geht nicht selten zulasten einer Offensive. Ne? Du sprichst ja auch davon, dass die Offensivkräfte alle Freiheiten bekommen, sie aber nicht nutzen. Das stimmt natürlich. Aber wenn die Maßgabe ist, wir wollen erstmal gut gegen den Ball stehen, wir wollen unser Tor verteidigen, dann ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, diese Freiheiten zu nutzen. Da weiß der Spieler dann auch manchmal nicht, ja, gehe ich jetzt doch die 10 Meter noch nach vorne oder bleibe ich gleich hier, damit ihr den nächsten Angriff abfangen könnt. Nur dann darfst du natürlich auch keine 3 Tore beim HSV kassieren. Das ist das Problem. Dann hat es nicht geklappt.
Ja, wenn du 3 kassierst, musst du ja schon mindestens 4 schießen, wenn du das Spiel gewinnen willst. Und da ist Werder weit von entfernt, in der aktuellen Verfassung 4 Tore schießen zu können. Diese defensive Spielausrichtung, die hatten wir hier vor 1-2 Wochen ja auch schon mal thematisiert, dass du dadurch automatisch weniger Spieler im letzten Angriffsdrittel hast. Ja, und wenn du jetzt mal zurückdenkst an die Spiele unter Ole Werner, Vorgänger von Horst Steffen, da war ja nicht alles super, aber eins war herausragend, das war die Besetzung in der Box, also im gegnerischen Strafraum. Da waren die mit mehreren Leuten immer wieder präsent, und das waren alles gelernte Abläufe. Und dadurch sah das dann auch in der Offensive ganz, ganz anders aus. Ne? Horst Steffen geht den anderen Weg, er gibt vorne viele Freiheiten. Allerdings hast du von der Manpower her allein schon ein Problem. Du hast weniger Leute im letzten Drittel, ne, als Werder das in den letzten Jahren hatte. Und du schaffst es nicht, so in die Abläufe reinzukommen, dass du dir viele Torchancen erspielst. Ne? Also wie viele Stürmer-Torchancen klassisch im Strafraum haben wir denn in den letzten Wochen gesehen? Also da reichen unsere Hände locker aus, um die alle zusammenzukriegen. Also wenn überhaupt. Das ist ein ganz heikler Punkt. Und das ist natürlich auch für Werder ein heikler Punkt. Für den Trainer ein heikler Punkt. Für die Mannschaft ein heikler Punkt. Für die Fans inzwischen auch zunehmend. Ne? Auch das merkt man, die Stimmung kippt da gerade so ein bisschen. Die kippt überraschenderweise übrigens auch so ein bisschen gegen Horst Steffen.
Ja.
Wie das ja immer ist im Fußball. Ne? Wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann wird beim Trainer alles in Frage gestellt.
Ja, aber es geht so schnell. Ne? Vor 4 Wochen haben wir noch alle gesagt, was für ein toller Trainer. Das ist ja genau der Richtige, den brauchen wir hier. Dass er im Moment kein glückliches Händchen hat, ist, glaube ich, offenkundig geworden, auch in Hamburg. Aber ihn jetzt komplett in Frage zu stellen, das hat mich auch, sagen wir mal, sehr verwundert.
Ja, geht mir auch einen Ticken zu weit, weil er ist super und der Beste für Werder und jetzt, er macht doch alles falsch. Das kann nicht binnen weniger Wochen so passieren. Aber was halt man sagen muss, und das haben wir übrigens hier in einer der ersten Folgen im Sommer, habe ich das schon angesprochen hier bei unserem Podcast, gesagt, er trifft eigenwillige Entscheidungen, die aber im Moment gar nicht hinterfragt werden, weil die Ergebnisse stimmen. Ne? Aber es ist dann lustig mal zu sehen oder spannend mal zu sehen, was passiert, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Und da sind wir jetzt genau in so einer Phase. Plötzlich werden diese Entscheidungen dann hinterfragt. Zum Beispiel diese Entscheidung, jetzt dreimal mit der gleichen Startelf aufzulaufen.
Und vielleicht macht sie auch tatsächlich bemerkbar, was wir ja auch schon, sagen wir mal, im Verlauf des Sommers irgendwann dachten, es ist eine ganz neue Situation für Horst Steffen, der mit Elversberg einerseits immer diesen frischen Offensivfußball spielen konnte, weil letztlich nie jemand was von ihm erwartet hat und weil es am Ende auch Erfolg hatte. Und der keinerlei Druck in irgendeiner Form verspürte, dass es von außen hieß, jetzt müssen wir aber mal wieder punkten. Das, der Elversberg ist, um mich da wirklich jetzt genau auszukennen, aber es so eine, erscheint mir so ein bisschen von aus der Ferne so ein Paradies für Trainer zu sein, weil da erwartet keiner was. Du kommst aus der Regionalliga, machst einen Durchmarsch durch die dritte Liga, steigst dann fast in die Bundesliga auf. Besser geht's ja gar nicht. Da hast du über Jahre hast du einen Freifahrtschein als Trainer. So hat er nicht gebraucht, weil er dann ja gegangen ist. Ja. Aber in Bremen ist es halt eine andere Situation. Wir gehören nicht zu den Champions-League-Anwärtern. Das wird auch so schnell nicht passieren. Aber hier möchte man schon ganz guten Fußball sehen und vor allen Dingen möchte man Erfolge sehen. So, und das ist eine Situation, mit der er, glaube ich, auch erstmal, die er erstmal reflektieren muss, wenn er sich schon längst getan hat, und mit der er erstmal auch klarkommen muss, natürlich.
Er wird darüber reflektieren, ja, weil er sich viele Gedanken macht über das, wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er mit dem Verein zurechtkommt. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, jetzt auch wieder rund um das Derby, ich glaube, der genießt es gerade immer noch sehr, Bundesliga-Trainer zu sein. Also für ihn ist es großartig, im vollen Volksparkstadion dieses Derby da, das hat ihn total geflasht und das hat, macht ja auch Spaß, wenn du da beteiligt bist, das will ich mir gar nicht absprechen. Er ist jetzt zum ersten Mal Bundesliga-Trainer. Soll er auch genießen, aber es geht auch für ihn ja nicht darum, so ein Spiel zu erleben und zu genießen, da mal dabei zu sein, sondern es geht darum, dieses Spiel zu gewinnen. Und das merkst du so ein bisschen an diesen Kleinigkeiten, wenn er nach dem Spiel so oft, dann kommen kritische Fragen auf, zum Beispiel auf diese Zweikampfwerte und so weiter. Und er hatte den Eindruck gar nicht, dass das so war. Mhm. Also er hatte einen ganz anderen Eindruck von dem Spiel, ne? Und das ist dann immer dünnes Eis, ne? Wenn die Selbstwahrnehmung nichts mehr, also wie du deine Mannschaft gesehen hast, nichts mit dem zu tun hat, wie alle anderen es sehen, ne? Das ist ja auch so ein Phänomen bei Traditionsvereinen. Oft wird im Inner Circle die Leistung ganz gut gesehen, während draußen schon alles am Brodeln ist. Das hatten wir in den Abstiegsjahren hier bei Werder, also Abstiegsjahre im Plural, deshalb, weil wir einmal ja Relegation uns gerettet haben hier mit Werder gegen Heidenheim. Und im Jahr danach ja auch. Da war ja draußen riesen Unmut unter den Leuten. Alle haben gesagt, so kann Werder nicht Fußball spielen. Und drinnen haben Baumi und Florian Kohfeldt das eigentlich ganz gut noch gesehen die ganze Zeit, bis es dann das Kind dann im Brunnen lag am Ende, ne? Ja, da muss man jetzt aufpassen, während den Anfängen, dass wir da nicht wieder hinkommen, ne? Dass du nicht diese zwei Welten hast, ne? Innenwirkung, Außenwirkung.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Es ist ja auch klar, dass die Verantwortlichen immer versuchen, eine gewisse Ruhe auszustrahlen, damit da nichts überspringt und die Mannschaft irgendwann auch hektisch und nervös wird, weil das ist ja selten hilfreich, sowas. Das, insofern weiß ich da gar nicht, ob das für die damalige Zeit galt, aber heute kann das ja durchaus richtig sein, also dass man, sagen wir mal, eine ganz andere Wahrnehmung von der Mannschaft hat als von außen. Muss man auch sagen, außen gibt es auch immer viele Leute, die schnell Unmut äußern und das war per se tun, die müssen ja auch nicht immer richtig liegen, aber vermutlich geht es auch schon darum, festzuhalten, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es ist sehr viel grau in der Mitte und da befindet man sich im Moment gerade. Aber wo du über die Aufstellung sprichst, da habe ich mir mal zwei Namen notiert, die ich für sehr wichtig halte, weil der eine betrifft auch gleich die Einstellung. Warum hat ein Spieler wie Leo Bittencourt keine Chance in so einem Derby eingesetzt zu werden?
Im Nachhinein würde das Horst Steffen vielleicht sogar nochmal anders machen, ne? Weil diese Emotionalität, die Leo reinbringt, die ist natürlich genau das, was du in so einem Spiel brauchst. Ne? Also wir können aber auch mal davon ausgehen, dass Horst Steffen genauso enttäuscht ist wie wir von dem einen oder anderen. Der Unterschied zwischen uns allen und ihm ist, dass er es ändern kann. Ne? Er sollte jetzt auch mal was an der Aufstellung ändern, denn einerseits ist es so, dass du natürlich leicht ausrechenbar bist, wenn du Woche für Woche mit der identischen Elf spielst, dann kann sich der Gegner auch auf die taktischen Feinheiten super einstellen. Und das minimiert ja auch den internen Konkurrenzkampf auf ein Minimum. Also Leo konnte sich jetzt sicher sein vor dem Derby, ich spiele da keine Rolle, weil der Trainer lässt ja eh wieder diese Elf spielen. Ne? Das gilt ja auch für so Jungs wie Čović und so weiter, die am Anfang plötzlich überraschend in der Startelf standen. Haben wir inzwischen überhaupt gar nicht mehr. Ne? Bevor ich jetzt frage, wer der zweite Name ist auf deinem Zettel, der erste war ja Leo, will ich in dem Zusammenhang direkt mal auf Sammy Mbangula gehen. Es sei denn, es ist der zweite Name auf deinem Zettel.
Nein.
Ist jetzt in der Schlussphase eingewechselt worden, ich glaube 87. Minute oder so. Da freut sich der Gegner natürlich mal grundsätzlich, wenn Sammy Mbangula draußen sitzt und nicht auf dem Feld steht, weil es derjenige ist, der in der Hinrunde am ehesten gezeigt hat, dass er Spiele entscheiden kann für Werder. Ne? Sei es jetzt durch die Tore, die er zum 1-0 geschossen hat oder zum Sieg gegen Wolfsburg. Oder auch durch diese Aktionen zu Saisonbeginn, wo er das Dribbling in den Strafraum gesucht hat, immer wieder ein Unruheherd war da vorne. In der Phase allerdings, als er auch noch viele Freiheiten hatte auf dieser Position da vorne links, befreit von defensiven Aufgaben. Nur ich sage halt, wenn du einen Spieler hast wie Sammy Mbangula mit diesen Qualitäten, der dir helfen kann, vorne Spiele zu entscheiden und gefährliche Aktionen zu kreieren, dann muss ich doch alles dafür tun, dass ich den in der Startelf habe, dass ich dann den Rest drumherum gruppiere. Wenn der eine Absicherung braucht, dann muss ich halt ein System finden, wo der eine Absicherung hat. Die Konsequenz kann ja nicht sein, dann spielt er nicht. Mhm. Ne, das glaubt, das kann Werder sich gerade nicht leisten. Und dann schauen wir auf die andere Seite zu Justin Ginma. Hast du jetzt auch einen Jungen, der jetzt sein drittes Tor geschossen hat im Derby und im Prinzip hast du beide draußen sitzen. Also deine erfolgreichsten Stürmer, in Summe 6 Tore, sitzen draußen, während du mit Mittelstürmern spielst, die auch jetzt, wir sind jetzt Mitte Dezember, noch kein einziges Tor geschossen haben. Das gehört ja zum Problem ja auch dazu. Also sei es Victor Boniface, wo ich sage, der ist immer noch nicht durchtrainiert, der ist immer noch ja ein schweres Problem für Werder. Und Keke Top, der halt bemüht wirkt, aber da ist keine Entwicklung zu sehen. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, okay, der zündet in der Rückrunde so. Ne? Würde ich ihm zwar wünschen, würde ich Werder auch wünschen, aber jetzt mal ehrlich, seht ihr da draußen diese Entwicklung? Ich sehe sie nicht, also schreibt es uns gerne in die Kommentare, wenn ihr da eine andere Meinung habt. Ne?
Ich antworte dir für stellvertretend für alle da draußen. Die allermeisten würden wahrscheinlich sagen, nein, die Entwicklung gibt es nicht. Und was mich, worüber ich gestolpert bin, tatsächlich ist auch die Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, die du beiden testierst. Bei Victor Boniface erscheint es relativ eindeutig. Der Mann hat einiges hinterlassen an Großtaten in der Bundesliga. Der wird denken, ich bin ja nicht zu Werder gekommen, um hier auf der Bank zu sitzen. Und ich bin ja eigentlich auch viel besser. Bei Keke Top fände ich es komisch. Also da müsste schon klar sein, einem so jungen Stürmer, dass zum guten Bundesligaspieler oder überhaupt zu einem Bundesliga-Spieler mehr gehört als die einigermaßen vernünftige Arbeit gegen Ball, nämlich auch mal erfolgreiche Offensivaktionen. Und die sieht man von ihm tatsächlich gar nicht. Und der Mann, der ihn in dem Spiel mehrfach abgekocht hat, Luka Vucevic, der auch mit der Hacke trifft, findet der in so einem Spiel den Uwe Seeler nochmal neu.
Spektakuläres Tor, oder? Muss man ja wirklich sagen.
Weißt du, wie alt er ist, Luka Vucevic?
Wenn du so fragst, ja.
18. Das heißt, der 21-jährige Keke Top wurde mehr oder weniger in den Schatten gestellt durch einen 18-Jährigen. Der, also Wahnsinnstalent, muss man auch sagen. Überhaupt keine Frage. Oder vermutlich ein Wahnsinnstalent nach allem, was man da am Sonntag gesehen hat. Und nicht nur wegen des Hackentores. Aber das, finde ich, ist auch mal so schon einigermaßen bezeichnend dafür, dass Keke Top da durchaus noch Bedarf hat, auch offensichtlich in der Selbstreflexion. Weil es kommen ja erst die Großtaten und dann kommt eine Selbsteinschätzung, die positiv ist und nicht andersrum.
Ja, Keke hat erstens ein großes Selbstbewusstsein, was nicht schlecht ist im Profifußball. Grundsätzlich ist es gut. Ne? Das hat Lücke ja auch immer gehabt und ist dann später ein wirklich Weltklasse-Spieler geworden. Das haben wir bei der WM gesehen.
Ja.
Also Lücke, Niklas Füllkrug, für die in den Spitznamen nicht so firm sind. Keke Top hat eine große Fanbase, gerade auch in Bremen. Das liegt auch noch an diesem letzten Jahr, als er hierher kam, lange Zeit der Star-Neuzugang quasi war, weil nichts anderes passiert ist. Und er hat diesen Bonus junger Spieler. Mensch, lass den doch lieber spielen, bevor der enttäuschende Boniface da rumläuft. Ne? So, das ist ja im Moment so die Gemengelage. Aber ist ja nicht so, dass Keke Top so spielt, dass er da vorne unersetzlich wäre für Werder Bremen. Das ist nicht so. Und deshalb komme ich halt darauf, dass du die Offensive und insgesamt die Formation auch anders gestalten kannst, indem du die Leute, die schon Tore geschossen haben, vorne aufs Feld bringst und dann die Aufstellung vielleicht auch änderst. Ne? Du kannst ja auch vorne spielen mit allen dreien, die bisher im Angriff am erfolgreichsten waren. Also mit Marco Krull meinetwegen wieder vorne drin, hatten wir am Anfang der Saison ja auch schon mal, why not? War zumindest nicht schlechter als das, was wir in den letzten drei Spielen von einem Mittelstürmer gesehen haben. Dann links mit CMM Bangula und rechts zum Beispiel Justin Ginma. Und schon hast du da vorne über den Daumen gepeilt, würde ich jetzt sagen, 8 Tore aus dieser Hinrunde stehen, die du halt jetzt im Nordderby nicht von Anfang an da vorne stehen hattest, weil Krulli muss hinten links diese defensivere Rolle spielen. Die anderen beiden saßen auf der Bank.
Das ist mein zweiter Name. Also diese Idee mit Gröll als Mittelstürmer hatte ich auch, weil das lief am Anfang. Da haben wir auch nicht gesagt, mein Gott, das ist ja das Modell für die Zukunft. Aber es war nicht so schlecht, wie es im Moment läuft, seit einigen Spielen, sagen wir mal so. Also auf keinen Fall schlechter als die Besetzung mit Keke Topp oder eben Victor Boniface. Und da brauchst du für hinten links eine Lösung. Und das ist mein zweiter Name. Isaac Schmidt wurde geholt für die linke Seite. Der Mann hat...
Ist keine 18,
26 ist er. Und er hat 123 Minuten in 6 Spielen hinter sich gebracht.
Und gleich im ersten Spiel für Werder ein Tor geschossen gegen Leverkusen. Erinnerst du dich noch?
Leverkusen hat er ein Tor geschossen. Ja. Das heißt, da frage ich mich, was ist denn das für eine Personalie jetzt? Also wie bewertest du das denn? Ist es ein Fehler gewesen, ihn überhaupt zu verpflichten? Weil das würde ja tatsächlich eine gewisse Stabilität vielleicht mal mitbringen, dass du keinen Gröll mehr hast, der nach vorne rennt und nach hinten rennt. Das geht ja, das hat ja gerade der HSV als aufgedeckt. Mhm. Das war auch vorher nicht immer ohne Probleme. Und wenn du dann sagst, pass auf, wir spielen jetzt mal wirklich wieder die Dreierkette mit 2 Außen dann davor und Stay und Lien in der Mitte. Lien übrigens einen ganz schlechten Tag gehabt, das muss man auch mal sagen. Das war gerade in so einem Nordderby hätte man sich gewünscht, dass ein so erfahrener und auch so konstanter Spieler dann auch tatsächlich entsprechend performt. Egal. Wenn du dann also diese Formation hättest, hast du natürlich vorne nur noch 3 Positionen. Von der man dann, Bangula haben wir schon vergeben, wenn Gröll dann in der Spitze spielen würde, weil du Mittelstürmer nun mal eben brauchst, hättest du natürlich nur noch 1 zu vergeben. Und dann, das wäre vielleicht ein Problem. Das nimmt dir natürlich eine Position. Aber ich finde, es wäre mal eine Überlegung. Oder anders, was ist mit Isaac Schmidt?
Vielleicht hat der Trainer uns zugehört und hat dich dann reden hören, weil du warst es, der vor ein paar Wochen hier im Podcast gesagt hat, naja, jetzt ist er mal reingekommen, der Isaac Schmidt hinten links, aber es hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass der das auch über 90 Minuten kann da hinten, dass er das zuverlässig abdichtet hinten links.
Ne? Als linker Verteidiger.
Ja, genau. So, das ist...
Das ist ja der Witz einer Dreierkette. Du hast ja dann noch den linken Innenverteidiger, der da auch rausgeht. Dann bist du zumindest mit 2 Leuten besetzt. Dann kann der Außenspieler, ganz anders als ein linker Verteidiger in der Viererkette, dann kann der auch durchaus mal den einen oder anderen Patzer einbauen, dann ist es nicht ganz so schlimm gegen den Ball.
Ja, wenn du mich jetzt aber fragen würdest, hier, JJ, mach mal Aufstellung, Taktik, Werder Bremen bis nächstes Spiel, würde ich gar nicht mit der Dreierkette auflaufen. So kam ich jetzt auf Isaac Schmidt als links hinten, sondern ich würde wieder zurückgehen zur Viererkette, zu dem, was wir am Saisonanfang hatten, eine saubere Viererkette. Dann ist natürlich die Frage, wo spielt Marco Friedl, müssen wir vielleicht gleich noch eigens drüber reden. Aber der Vorteil ist, wenn du hinten eine saubere Viererkette hast, du hast einen Mann mehr für die Offensive, weil du halt hinten keine 5 mehr brauchst in der Fünferkette, sondern wie der Name schon sagt, Viererkette, ein Mann weniger. Hm. Und du hast auf der linken Seite eine Absicherung für den Offensivspieler, weil der einen Mann hinter sich hat. Und wenn du dann einen Sammy Mbangula vorne hast, der einfach weitgehend frei von defensiven Aufgaben wirbeln kann, kann dir das nach vorne natürlich einfach mehr bringen.
Hm.
So, Isaac Schmidt konnte sich bisher nicht behaupten, trotz größter Not. Und es ist ja viel gesagt, wenn Marco Gröll auf der linken Seite umgeschult wird, anstatt dass du den ausgeliehenen Isaac Schmidt dahin holst, der immerhin es ja geschafft hat, in den Schweizer Nationalmannschaftskader zu kommen. Vielleicht ist das bei ihm auch die fehlende Spielpraxis. Das haben wir hier zu Saisonbeginn ja auch schon thematisiert gehabt, dass er in England kaum gespielt hat. Jetzt auch wieder kaum gespielt hat bei Werder, dass er dann einfach unrund ist in den Abläufen und der Trainer dann sagt, okay, habe ich nicht so das Vertrauen rein, ne? Anders kann ich es mir nicht erklären. Auf der anderen Seite, Cameron Bratters war genauso raus, wochenlang. Haben wir ja auch darüber geredet, wo soll er überhaupt dann noch spielen? Und kaum hatten wir es gesagt, hat der Trainer ihn wieder reingepuzzelt. Heißt, die Tür ist schon auch noch offen für solche Leute, die ein paar Wochen weg vom Fenster waren. Das galt für Keke Topp, das galt für Cameron Bratters und es kann ja auch für Isaac Schmidt gelten. Allerdings habe ich von dem halt noch nicht so viel am Stück gesehen, dass ich das seriös beurteilen könnte. Ne? Also ist noch immer so ein bisschen Wundertüte. Ne? Im Moment ist er einfach über.
Wie so viele, muss man sagen. Wir reden über eine Mannschaft, die zum Großteil Mitspielern bestückt ist, die Schwankungen haben. Das ist ja eins der Probleme.
Ja.
So wirklich konstante Spieler, ich habe gerade seine Linien angesprochen, der eigentlich zu den konstantesten bis jetzt hätte. Nein, spielt dann aber auf jeden Fall deutlich fehlerbehafteter als sonst. Ausgerechnet im Nordderby.
Vielleicht, weil er dann aber auch merkt, in dieser Zentrale, er hat sich ja selbst mal so ein bisschen als Herzstück bezeichnet, der Mannschaft, auf dem Platz. Weil er dann merkt, es läuft nicht. Ne? Und dann will er zu viel, den Eindruck hatte ich. Er will dann zu viel nach vorne, nach hinten und dann entgleitet ihm das so ein bisschen. Das könnte eine Erklärung sein für diesen Auftritt. Ansonsten sage ich, ein mittelmäßiger oder schwacher Senelin ist mir immer noch lieber als der ein oder andere, der so ein Derby irgendwie gar nicht anzunehmen scheint. Ne?
Weil er eben auch verkörpert, was wir vermissen insgesamt, diese Mentalität. Ja. Das hast du bei Jens Day noch und bei dem einen oder anderen, aber du hast es nicht durchgehend.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Ja, die Frage ist, wie wird es jetzt besser? Ne? Und da bleibe ich bei, du musst diese Formation überdenken. Und da gehört halt auch der Kapitän dazu, das muss man so sagen, also Marco Friedl, damit der hinten einen Platz hat, der ihm ein bisschen mehr gefällt als diese Linksverteidigerposition in der Viererkette. Haben sie sich jetzt diese sogenannte hybride Fünferkette einfallen lassen, in der Marco Grüll dann hinten links spielt und nicht Marco Friedl, damit sie dann mit diesen drei Innenverteidigern auflaufen können, weil Koulibaly hat sich in die Mannschaft gespielt, Pieper hat sich in die Mannschaft gespielt. Damit ist in der zentralen Innenverteidigung im Prinzip sind zwei Plätze gesetzt. Wenn du also Viererkette spielst, dann spielt Marco Friedl nicht da innen. Also der wird weder einen Pieper verdrängen, noch einen Koulibaly im Moment verdrängen. Den Eindruck muss man haben. Heißt, wenn der Trainer sagt, pass auf Jungs, wir spielen jetzt doch wieder Viererkette, dann muss Marco die Position links hinten annehmen oder es sein lassen. Das ist jetzt sehr hart formuliert, das weiß ich, aber letztlich geht es darum im Profifußball. Guck dir Joe Kimmich an, der wird von hinten nach vorne, Mitte, außen geschoben. Sagt dann manchmal, ja, ist nicht optimal, aber ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt und holt die großen Titel. Es geht also auch ohne, dass man die ganze Zeit tot, traurig und beleidigt durch die Gegend läuft. Marco ist einfach zu wichtig als Leader in dieser Mannschaft, dass man jetzt sagen würde, wir machen uns die Baustelle auf und setzen den draußen auf die Bank, weil er nicht Linksverteidiger spielen will. Also das wäre jetzt ja der Wahnsinn in Tüten. Ne? Also so weit sind wir ja hoffentlich noch nicht. Deshalb Marco hinten hin, der kann diese Seite abdichten und kann ja auch darauf warten, wir werden ja jetzt nicht bis Saisonende mit Pieper und Koulibaly in der Innenverteidigung spielen. Es gibt dann immer Sperren, es gibt Verletzungen, es gibt irgendwas, worauf du reagieren musst. Und dann kann er sich auch zentral wieder reinspielen. Und vielleicht kommt dann einer der Angeschlagenen zurück und kann dann die Linksverteidigerposition spielen. So eine Saison ist lang. Aber jetzt musst du erstmal gucken nach diesen drei Spielen, die du nicht gewonnen hast. Leipzig verloren, Köln nicht gewonnen, 1-1 und jetzt dann das Derby verloren. Dass du gegen Stuttgart jetzt anders aufläufst. Und da meine ich sowohl die Formation als auch die Einstellung. Ne?
Wobei ich sagen muss, Koulibaly gesetzt, das sehe ich nicht. Ich fand ihn jetzt auch nicht so überragend, war ja keiner. Aber ich fand ihn auch nicht so stark gegen den HSV. Ich würde nur Marco Friedl deshalb nicht für Koulibaly, der durchaus als so junger Spieler auch mal eine Pause gebrauchen könnte, würde ich ihn nur nicht ersetzen wollen, also mit durch Marco Friedl ersetzen wollen, weil er halt links gebraucht wird, weil da gibt es tatsächlich keinen. Isaac Schmidt ist kein Mann für das linke Glied in der Viererkette. Das glaube ich auch. Er wäre dann eben nur einer, der vor einer Dreierkette spielt. Insofern müsste Marco Friedl dann schon längst spielen, da bin ich mir ganz sicher. Oder du sagst konsequent, wir haben ja Marco Grüll, aber dann spielt er halt links hinten in der Viererkette. Das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit.
Aber ich sehe Krülli viel lieber vorne, das muss ich jetzt mal sagen. Das hat auch das Derby gerade wieder gezeigt. Ich sehe den lieber vorne als hinten. Hinten ist er halt immer noch ein Auszubildender, sage ich mal. Der ist nun mal durch und durch Angreifer. Und hast dann auch gesehen in der einen Szene, wo ihm der Mann laufen geht, wo er dann mit höchster Not hinten links noch an der Torauslinie versucht, das zu klären. Mhm. Das ist dann unglücklich für einen Angreifer einfach. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft ohne ein negatives Wort, das muss man mal ausdrücklich sagen. Er nimmt diese Rolle an. Aber ich finde, er ist vorne einfach wertvoller. Und da es vorne keinen gibt, der es auch nur annähernd so gut macht, muss man ja die Frage stellen, warum stellen wir Krüll nicht wieder da vorne hin? So. Die Nummer mit Koulibaly, du sagst, vielleicht mal eine Pause verdient. Ich finde, dazu war er jetzt nicht schlecht genug. Also wenn du ihn jetzt rausholst, hast du eigentlich sportlich kein Argument aus diesen letzten paar Spielen. Und er ist bei diesem Trainer einfach gesetzt. So, es gibt Spieler, die sind beim Trainer gesetzt. Das war damals Van Gaal und Müller so. Und das ist hier Horst Steffen und Koulibaly so. Der wird spielen, weil er den auch zu einem richtig guten Bundesligaspieler und zu einem Verkaufskandidaten entwickeln will. Und da gibt es ja eine hohe Einigkeit in dieser Personalie zwischen dem Verein, also dem Arbeitgeber, des Trainers und dem Trainer selbst. Ne? Mhm. Ich glaube, die Baustelle wird er sich nicht aufmachen, jetzt den Koulibaly auch noch rauszusetzen, weil Schobel spielt ja auch schon nicht. Ne? So, und dann gehen dir irgendwann die jungen Spieler aus, die überhaupt noch auf dem Rasen stehen. Du hast jetzt mit Bakos in einem Tor. In Bangula hast du die letzten Spiele immer draußen gehabt. Čović spielt überhaupt nicht mehr die Rolle, die er zu Saisonbeginn gespielt hat. Mhm. Keke Top bringst du, aber er bringt nichts. also musst jetzt ein bisschen aufpassen, dass du nicht mit Karim Koulibaly die nächste junge Spielerbaustelle aufmachst. Muss man auch dran denken einfach, ja.
Das, ich finde, das geht es doch um Selbsteinschätzung. Das musst du jungen Spielern auch durchaus mal deutlich machen. Du bist jetzt 18 Jahre alt und hast einen guten Start in der Bundesliga. Das heißt aber nicht, dass du bis zu deinem 32. Lebensjahr jetzt stetig in der Startelf stehst. Das geht halt gar nicht. Und gerade junge Spieler zeigen halt gewisse Anpassungsschwierigkeiten. Nur sie sind ja auch in der Lage dazu, sich nicht anpassen zu können. Insofern, oder nicht so schnell anzupassen. Insofern ist das gar nicht so schlecht, wenn so ein Spieler auch mal ein paar Wochen Ruhe bekommt und mal ein bisschen raus ist aus der Öffentlichkeit, raus ist aus dem Druck eines Pflichtspiels. Das gehört zur Entwicklung, glaube ich, sogar dazu, dass er dann mal auch mal eben nicht jedes Spiel macht. Und er war, da hast du recht, vielleicht nicht schlecht genug, dass man ihn rausnimmt, aber er war auch nicht so gut, dass man ihn unbedingt drin lassen muss.
Ja, aber der Junge hat letztes Jahr, das weißt du ja selber, noch U19 gespielt.
Eben.
Dafür ist das jetzt ein großer Sprung, den er hinbekommen hat. Und
kannst du ruhig sagen, dass du mir recht gibst an der Stelle?
Nee, ich versuche es jetzt so zu formulieren, dass du nicht wütend bist oder sauer auf mich. Wie soll ich sagen?
Ich habe schon vor Wut, kannst du nicht mehr. Das ist ein Widerspruch. Das habe ich hier noch nie erlebt. Ja.
Nein, ich würde ihn drin lassen, weil man darf das nicht verwechseln mit den jungen Spielern, die so in seinem Alter sind und die dann, ich sag mal, beim VfB Stuttgart, bei Bayern München, bei Eintracht Frankfurt auftauchen und die dann immer mal spielen und nicht spielen, so ein Wechselspiel, weil das sind Mannschaften, die spielen englische Wochen, die spielen international, die haben alle 3 Tage ein Spiel und so ein Programm kann so ein Spieler nicht machen. Werder ist durch großes eigenes Zutun, ich bleibe dabei, sehr früh aus dem DFB-Pokal ausgeschieden in Bielefeld. Die haben nur noch dieses eine Spiel pro Woche, wenn überhaupt eine Länderspielpause, dann gar keins manche. Also ein Spiel pro Woche, Bundesliga, Fokus. HSV übrigens hatte 2 letzte Woche. Ne? Die haben noch dieses schwere Spiel gegen Kiel gehabt im DFB-Pokal mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Und das hast du denen nicht angemerkt im Derby. Auch das spricht für die Mentalität dieser Mannschaft. Sei nochmal kurz angemerkt. Aber Koulibaly hat dieses eine Spiel pro Woche. Ne? Und das muss er hinkriegen, finde ich. Da braucht er jetzt keine Pause. Also da ist er, glaube ich, im richtigen Verein, der nur dieses eine Spiel hat, um da weiter sich etablieren zu können.
Gut, dann haben wir jetzt verschiedene Formationen durchgespielt. Wir müssen es nicht entscheiden. Wir tragen auch nicht die Verantwortung.
Sagst du dem Trainer Bescheid?
Nee, das machst du. Du hast ja da den kurzen Draht. Nein, der hört das doch auch, glaube ich. Nein, Quatsch.
Er macht sich vor allen Dingen auch die gleichen Gedanken. Also davon können wir alle ausgehen, dass im Trainerteam und im Verein insgesamt ja auch darüber diskutiert wird. Was machen wir jetzt? Was sind die Optionen? Weil du musst ja etwas verändern. Du kannst jetzt nicht einfach so laufen lassen und sagen, ja, wird schon, ne? Wird schon, haben wir gesehen, es wird nicht. Na, du musst jetzt etwas verändern.
Einmal das und vor allen Dingen halten wir aber fest, ganz unabhängig von der personellen Aufstellung, ist eine andere Mentalität gefragt am Sonntag gegen den VfB Stuttgart und dann kann es auch wieder besser laufen.
Ja, es gibt ja dieses Wort von der Bringschuld. Ich mag das ja gar nicht, weil ich finde, Profis müssen eigentlich, wenn dafür bezahlt, Fußball zu spielen, die müssen eigentlich immer bringen. Aber es gibt nun mal im Fußball dieses Wort Bringschuld und in der bist du jetzt eigentlich als Mannschaft von Werder Bremen. Du hast die Fans bitterböse enttäuscht mit diesem Auftritt im Derby. Mhm. Das 3:2 klingt knapper und es wirkte zwischendrin vielleicht knapper, als es dann tatsächlich war in den Unterschieden. Wir haben die hier schön herausgearbeitet heute. Du musst was bringen. Die Frage ist, ob Stuttgart der Gegner ist, der dich lässt. Das muss man dann mal abwarten, ob das dann wirklich schon ausreicht, um zu sagen, wir stoßen gegen Stuttgart diesen Bock um. Da muss sich viel ändern, damit das kommt. Ne?
Am 3. Advent werden wir es gemeinsam beobachten. Davon gehe ich schwer aus.
Ja.
Wenn ihr was beizutragen habt, wenn ihr uns schreiben möchtet, grünaufweiß@weser-kurier.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen noch 3 weitere Mal in diesem Jahr. Das kann ich euch schon mal ankündigen. Und ansonsten, JJ, dir auch vielen Dank. Und von meiner Stelle bis dahin. Tschüss.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns gerne eure Meinung auch zu diesen Umstellungen, die wir hier angeregt haben. Vielleicht ist das eine oder andere genau das, was ihr auch im Kopf habt. Schreibt uns gerne und denkt dran, bleibt grün-weiß. Tschüss zusammen.